بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Geehrte Geschwister, wir machen weiter mit dem Thema Rache. Möge Allah Azza wa Jal unsere Herzen reinigen. Nachdem wir das letzte Mal über die Grundlagen dieser Angelegenheit gesprochen haben und der Unterschied zwischen erlaubter Vergeltung und verbotener Rache, kommen wir zu einigen Beispielen oder Weisheiten aus der islamischen Geschichte. Und zwar Muawiya radiallahu anh, der Kalif, sagte zu seinem Sohn, als er sah, dass dieser einen seiner Diener geschlagen hat. Ja, sie hatten ja Bedienstete und sein Sohn, er ist der Sohn des Kalifs, der hat nun einen dieser Bediensteten geschlagen. Da sagte Muawiya radiallahu anh, hüte dich, mein Sohn, davor Genugtuung an jemandem zu suchen, der sich dir nicht entziehen kann. Also er sagte, bewahre oder achte davor, behüte dich davor, dass du Vergeltung ausübst an einer Person, die sich nicht wehren kann. Denn wer wird jetzt gegen den Sohn des Kalifen was tun? Kein Mensch. Ja, man hat Angst, dass man bestraft wird. Er sagt, bei Allah, die Macht hat deinen Vater davon abgehalten, sich an denen zu rächen, die ihm Unrecht zugefügt hatten. Also er sagt, ich habe zwar Macht, aber ich weiß, dass diejenigen, denen ich etwas antun kann, dann sich bei wem beklagen werden? Bei Allah tabaraka wa ta'ala. Das heißt, Allah azza wa jal ist mächtiger. Das darf man nie vergessen. Vielleicht hast du mehr Kraft, mehr Wissen, mehr Geld, mehr Ansehen, mehr Beziehungen. Aber jeder Mensch hat Allah Jalla wa Ala. Und wenn sich ein Mensch an Allah wendet, dann ist er der beste Verteidiger. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hüte dich vor dem Bittgebet des Unterdrückten. Also derjenige, dem Ungerechtigkeit zugefügt wird, du musst dich hüten vor seinem Dua. Denn dieser Dua, wie An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, zwischen dem Dua und Allah ist kein Hindernis, kein Schleier, also kein Hindernis. Das wird direkt hingebracht zu Allah Jalla wa Ala und Allah subhanahu wa ta'ala wird sich also einsetzen. Muawiya radiallahu anhu sagte auch, die Bestrafung ist der niedrigste Zustand dessen, der Macht besitzt. Also, das ist also jemand, der Macht besitzt und der dann bestraft, das ist überhaupt kein guter Charakterzug, dass du deine Macht ausnutzt. Und es geht hier nicht nur um Kalifen und Präsidenten. Du bist Vater, du bist Ehemann, Mutter, Ehefrau, du bist Chef auf der Arbeit, Lehrer und du denkst, guck mal, ich habe ein paar Mitarbeiter, die brauchen mich, die brauchen mein Geld, ich kann mit denen machen, was ich will. Nee, kannst du nicht. Der eine hat mir was getan, also werde ich ihm jetzt das geben, was er verdient hat. Ja, nicht also eine angemessene Strafe, ja, sondern du willst ihm eben eine reindrücken. Ja, warum? Aus Rache. Nur weil du fähig dazu bist, bist du nicht befähig dazu. Du hast nicht die Befugnis, nicht die Erlaubnis, ungerecht zu sein. Rache darf also nicht verbunden werden, also Vergeltung, also die erlaubte Vergeltung, die erlaubte Ausführung von Konsequenzen, darf nicht was zu was führen? Zu Ungerechtigkeit. Al-Mansur, einer der damaligen Kalifen, sagt in einer Ansprache an seinen Sohn Al-Mahdi, die Süße der Vergebung ist köstlicher als die Süße der Genugtuung. Also, er sagt, dass du den Menschen verzeihst, dass du ihnen vergibst, dann wirst du einen Geschmack empfinden, den wirst du nicht empfinden, wenn du Rache ausübst, wenn du Vergeltung ausübst. Und warum wird man diese Süße schmecken? Weil das der Geschmack des Glaubens ist. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, wer drei Eigenschaften besitzt, der wird den Geschmack des Glaubens kosten. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. Das erste, dass Allah und sein Gesandter dir lieber sind als alles andere. Wenn also das Wohlgefallen Allahs, wenn also die Befolgung der Lebensweise des Propheten sallallahu alaihi wasallam dir lieber sind, wirst du den Geschmack des Glaubens kosten. Auf unser Thema übertragen, du kannst etwas tun gegen diese Person und er kann dir nichts tun. Aber du denkst, Allah ist der Nachsichtige. Allah vergibt. So viel wird gesündigt und Allah Azza wa Jal ist trotzdem verzeihend. Wie es heißt, seine Gnaden kommen herab und unsere Sünden steigen hinauf, möge Allah uns vergeben. Und doch entzieht Allah Azza wa Jal die Gabe nicht direkt. Wie oft haben wir gesündigt mit Augen, Ohren, Hand, Mund und wir können immer noch sprechen. Wir können immer noch unsere Hände bewegen. Wir können immer noch sehen. Wir können immer noch hören. Allah Azza wa Jal ist der Geduldige. As-Sabur. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah sagt, der Sohn Adams beleidigt mich und er ist dazu nicht berechtigt. Er behauptet, er unterstellt, dass ich Kinder habe. Doch ich bin Allah der Einzige. Allah der Unabhängige. Den aber jeder benötigt, also As-Samad, ich habe nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt und niemand ist mir gleich. Also diese Worte wie in Surat Al-Ikhlas. So, wenn wir das also an das denken und dann, dass du sagst, okay, Allah ist As-Sabur, ich werde auch Geduld haben. Der Geduldige, ich werde Geduld haben. Allah ist Al-Halim, der Nachsichtige, ich möchte auch diese Eigenschaft haben. Natürlich wirst du nie die Eigenschaft haben, wie es Allah innehat, Jalla Jalaluhu, er ist der Vollkommene, Subhanahu wa Ta'ala. Aber du wirst es gemäß dem Menschen, auf der Art und Weise des Menschen, als eine Vollkommenheit, eine menschliche Vollkommenheit, so wie eben der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, menschlich vollkommen war. Ebenso, wenn du an An-Nabi sallallahu alaihi wasallam denkst, wenn er dir lieber ist als alles andere, dann sagst du dir, ich möchte so leben wie er. Das macht dir Spaß, das findest du schön, das beruhigt dich. Sobald du nicht so bist wie er, geht's dir nicht gut. In der Welt, ja, also auch im Irdischen, ob es in der Berufswelt ist oder in der Sportwelt, ja, du spielst, bleiben wir bei Fußball, ja, und du machst den Freistoß, der Ball ist im Tor, aber du bist nicht zufrieden. Warum nicht? Khair, inshallah, warum, das steht jetzt 1-0, ja, aber das war kein Freistoß, das war nix. Wie, das war nix? Der Ball ist im Tor, ja, aber guck mal, der Spieler XY, dieser Profi, ja, der macht das ganz anders, der Ball fliegt da und ja, wie eine Rakete und so. Das heißt, du wirst erst Gefallen finden, obwohl es ja ausreicht. Aber nein, ich will das nicht so. Wenn du deinem Idol und deinem Vorbild folgst, wenn du es genauso machst wie dieser Profifußballer oder in der Arbeitswelt, es gibt einen sehr guten Kaufmann und der macht es top oder Allahu A'lam, Ingenieur und der Architekt und der macht es top und du bist noch nicht so weit, du sagst, also, ja, es ist zwar, das Gebäude steht zwar, aber diese eine Sache, die fehlt, die der andere große Architekt gemacht hat. Das bedeutet also, wenn der Mensch ein Idol hat, wird er versuchen, diesem Idol zu folgen. Dann wirst du nicht zufrieden sein. Kannst du, Bruder, kurz mal, ja, dass es nicht so laut ist, inshallah, sag lauch heran. Dann wird der Mensch sagen, ich möchte diese Eigenschaft haben, so wie es beim Propheten sallallahu alaihi wasallam der Fall war. Dann sagt er weiter, Al-Mansur, die Süße der Vergebung, nee, denn zur Süße der Vergebung gesellt sich der Lobpreis des Ausgangs. Also, wenn du vergibst, wirst du auch am Ende ein gutes Ende haben. Während sich zur Süße der Genugtuung der Tadel der Reue gesellt. Also, wenn du einfach nur deinen Rachedurst stillst, dann wirst du am Ende kein Lob bekommen. Kein Mensch liebt einen Rachsüchtigen. Kein Mensch liebt einen Ungerechten. So, du hast deine Sucht gestillt, aber am Ende hast du kein Lob verdient. Erst recht nicht von Allah Jalla wa Ala. Und auch nicht vom Propheten alayhi salatu wassalam. Al-Asma'i berichtete, ein Mann wurde zu Al-Mansur gebracht, damit er ihn bestrafe. Da sagte der Mann, O Befehlshaber der Gläubigen, O Amirul Mu'minin, Vergeltung ist Gerechtigkeit. Er sagt, ich habe die Strafe verdient, okay. Vergeltung ist Gerechtigkeit. Es geht jetzt nicht um Rache, sondern einfach, er hat was getan, er wird jetzt bestraft. Vergeltung ist Gerechtigkeit. Großzügigkeit im Übergehen ist Vorzug. Also wenn du mir verzeihst, das ist etwas Gutes. Also, Vergeltung ist Gerechtigkeit, Adl. Aber Großzügigkeit ist Fadl. Es gibt Adl und es gibt Fadl. Was ist Fadl? Also eben das Bessere zu tun. Ja? Und wir nehmen Zuflucht zu Allah für den Befehlshaber, der Gläubigen dafür, für sich selbst den geringeren der beiden Anteile zu wählen. Also schaut, wie schlau dieser Redner ist. Er sagt, und es geziemt sich nicht dem großen Kalifen, diesem Herrscher, ja, dass er das Niedere von zwei Sachen wählt. Was ist besser, Gerechtigkeit oder Großzügigkeit? Großzügigkeit. Also sagt er, sicherlich, wie soll es denn anders sein, wird der ehrenvolle Kalif das Bessere wählen, also Großzügigkeit. Statt die Höhere der beiden Stufen zu erreichen. Also wir sprechen dich frei, o Kalif, dass du das Niedere nimmst und nicht das Bessere. Daraufhin vergab er ihm. Das ist eine Erinnerung, eine Ermahnung. Und damals waren sie so, ja, diese Kalifen, auch wenn sie Fehler hatten, manchmal ungerecht waren, aber zumindest waren es Leute, die ab und zu mal, natürlich manche mehr, manche weniger, sich ermahnen ließen. Und das war gang und gäbe, dass es Berater gab, deren Aufgabe war einfach die Ermahnung. Ja, dass sie ab und zu mal reingekommen sind zum Kalifen, um ihn zu ermahnen. Es wird über Anan ibn Huraim berichtet, oder Huraim, dass er zu Al-Mansur eintrat, während man ihm eine Gruppe von Menschen vorgeführt hatte, die sich gegen ihn erhoben hatten. Also die haben einen Aufstand gemacht gegen Al-Mansur, damit er sie töten lasse. Da sagte einer von ihnen, O Befehlshaber der Gläubigen, wer sich rächt, stillt seinen Zorn und nimmt sein Recht. Wer aber seinen Zorn stillt und sein Recht nimmt, dem ist kein Dank geschuldet. Yani, wenn du dein Recht genommen hast, dann sagt man dir nicht vielen Dank. Du hast ja das genommen, was dir angeblich zusteht. Und sein Andenken ist unter den Menschen nicht gut. Oh, der der nimmt immer sein Recht, der verzeiht nicht, der ist nicht nachsichtig, der ist nicht großzügig. Das heißt, dein Ruf wird nicht der beste sein. Wenn du dich rächen lässt, hast du Gleiches mit Gleichem vergolten. Wenn du jedoch vergibst, hast du dich ausgezeichnet. Zudem bewirkt dein Nachsehen mit den Fehltritten der Diener Allahs, dass er, also Allah, mit deinen Fehltritten Nachsicht übt und deine Vergebung ihnen gegenüber, dass du den Menschen vergibst, ist verbunden mit seiner Vergebung, der Vergebung Allahs, dir gegenüber. Da nahm er, Al-Mansur, seine Worte an und vergab ihn. Hier, das ist ein wichtiger Aspekt, um zu wissen, warum sollte ich nicht Vergeltung ausüben. Denn so wie du die Menschen behandelst, so behandelt Allah dich. Du bist erbarmungslos, gnadenlos. Nie vergibst du, so wird dich Allah behandeln. Du bist jemand, der vergibt und verzeiht. Je öfter, desto öfter wird Allah dir vergeben. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Seid gnädig zu denen auf der Erde, so wird derjenige gnädig sein zu euch, der über dem Himmel ist. Subhanahu wa ta'ala. Das Problem ist was? Möge Allah uns erziehen. Dieser Schalter, dieser Iman-Schalter, die Übertragung, die Beschleunigung ist bei uns zu lange. Yani zuerst kochen wir, der Vulkan bricht aus und dann erst, Allah ist allvergebend. Das Problem ist, dass wir nicht sofort reagieren. Ich werde zornig, Allah ist vergebend, okay, dann komme ich wieder runter. Das ist natürlich sehr schwer. Das ist sehr schwer. Weil der Shaitan fließt in den Adern des Menschen, so wie Blut in den Adern fließt, wie An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte. Das heißt also, Shaitan will dich immer zum Brodeln, zum Kochen bringen, zum Vulkanausbruch bringen. Das mag er, er ist ja zerstörerisch. Er will die Beziehungen zwischen den Menschen zerbrechen. Und das macht er, indem er eben diese Menschen zum Kochen bringt. Möge Allah uns erziehen. Wie trainieren wir das? Indem wir nach dem Vulkanausbruch das noch einmal überarbeiten. So wie jeder Mensch, wenn er einen Fehler gemacht hat, ob auf der Arbeit oder von mir aus im Sport, wird noch einmal was getan. Wir schauen uns das Spiel noch mal an. Ja, der Trainer holt die Leute und sagt, so, jetzt gucken wir mal, wie ihr gespielt habt. Habt ihr das gesehen? Guck mal, hier gab's Abseits, weil du warst zu viel hinten und du hättest doch. Und das wird also noch einmal besprochen. Es gab eine Messe, und ihr habt einen Stand aufgestellt und euer Produkt verkauft, so nach der Messe, okay, so, das Team muss sich treffen, und wie war's? Was war Vorteile, Nachteile, was haben wir richtig gemacht, was haben wir falsch gemacht? Das machen wir in allen Sachen, um uns zu verbessern. Das heißt, ich habe einen Fehler begangen, ich hatte einen Vulkanausbruch, so, warum? Was hätte ich machen können, damit das gar nicht so weit kommt? Das zu besprechen, führt dazu, dass du das nächste Mal nicht eine Beschleunigung von 0,1 Sekunden hast. Nein, nein, es kann sein, es dauert 2 Minuten, aber das letzte Mal waren es 10 Minuten. Das heißt also, du kannst dafür sorgen, dass nicht viel Lava rauskommt aus diesem Vulkan und alles verbrennt und verderbt, sondern dass dieser Vulkanausbruch kurz dauert, dass da kein Lava rauskommt, nur Rauch, bis dieser Vulkan in dir gar nicht mehr aktiv ist. Aber das dauert, da muss man kämpfen. Und zwar immer durch Nacharbeiten, durch die den Blickwinkel oder dass wir das besprechen mit uns selbst oder auch mit denen, denen wir vertrauen. Guck mal, ich habe das und das und das gemacht. Welche Ratschläge hast du? Ja, guck mal das nächste Mal. Wie wär's, wenn du sitzen bleibst? Wie wär's, wenn du Wudu machst? Ja, ich habe es vergessen, der Shaitan, der hat sofort. Okay, dann der Gesprächspartner, der dich zum Kochen gebracht hat, dass du ihm sagst, guck mal, bitte, wenn ich, ja, dann bitte nicht reden, ja, nicht, dass ich dann explodiere. Das heißt, dass wir uns gegenseitig helfen. Abu Bakr al-Tartusi sagte, wenn du einen Menschen siehst, der nachtragend ist, nachtragend bedeutet was? Der vergisst deine Fehler nie. Weißt du noch, vor 20 Jahren, als du, vor 10 Jahren da, ja, also 10 Jahre, 20 Jahre, und wenn es nur ein Jahr ist, Schnee von gestern, sagt der Deutsche, das ist Schnee von gestern. Das heißt also, wir sagen auf Arabisch, liefert, mat. Was zurückgeblieben ist, ist gestorben, das ist so, fährt, mat. Ja, was zurückliegt, ist tot. Sag mal, also bring das Thema nicht mehr auf. Ja, also wer nachtragend ist, Verfehlungen nicht vergisst und nach längerer Zeit für Fehltritte Vergeltung übt, ja, ein Fehler, du hast ihn mitbekommen und hast nichts getan, alles wieder gut. Und dann nach 2-3 Wochen, 2-3 Monate, 2-3 Jahre, du hast ja mal, so, und jetzt kriegst du die Strafe dafür. Das ist schon so lange her und damals hast du auch kein Theater draus gemacht, was ist jetzt los? Warum jetzt? Er sagt, und nach längerer Zeit für Fehltritte Vergeltung übt, dann ordne ihn, Achtung, dann ordne ihn der Welt der Kamele zu. Sein Charakter ist wie der Charakter eines Kamels. Die Araber sagen, derjenige, der so und so, ja, also XY, ist nachtragender als ein Kamel. Kamele sind bekannt dafür, dass sie nachtragend sind. Wenn du einem Kamel was antust, der bringt dich nach 30 Jahren deswegen um. Kamele sind nicht voreilig, die haben Zeit. Aber wehe dir, du hast ihm was getan. Du darfst Kamel nicht trauen. Das hört man ab und zu. Und der hat ja an seiner Brust unten, das ist ja Knochen, ja, also Knorpel das, aber wenn der sich auf dich legt und dann drückt er und der bringt dich um. Deswegen, Kamele sind sehr, sehr, sehr gefährlich. So, und deswegen hatte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, dass diejenigen, die bei Kamelen, also die Kamelhalter, die Kamele züchten, deren Charakter wird ebenso wie, das färbt ab, ist halt normal, ja. Immer wenn du eine Arbeit hast, am Ende färbt das ab. Der Bestatter, der ist auch ein bisschen kälter, der ist gestorben, rahimahullah, der sieht Tote jeden Tag. Derjenige, der Gerichtsmediziner ist, ja, jeden Tag Leichen seziert, der kann sein Mittagessen nebenan essen. Das ist bei dem, unser einer, ja Latif, ja Allahu Akbar, la ilaha illallah, da kommt der Professor, Doktor, Jungs, was ist los? Der ist doch nur tot. Was heißt denn hier nur? Ja, das ist eine Leiche. Ja, das ist eine Leiche, ich habe noch 20 andere. Ja, das heißt, das färbt irgendwann mal ab. Wenn du mit Kamelen umgehst und du musst hart sein, weil die sind ja hart, also nicht hart, du schlägst sie, ja, aber du musst, Achtung, guckt er mich gerade an, also bist du im Leben auch der Übervorsichtige dann. Ja. Also, deswegen sagt man, er ist nachtragender als ein Kamel. Und wie du die Nähe eines nachtragenden Kamels meidest, wenn du weißt, dieses Kamel hat schon einen verletzt oder sogar umgebracht. Obacht, sagt er hier, oder? Also, oder aufpasse, was sagt ihr? Oder beides. Auf jeden Fall, ja, also ich muss aufpassen. Ja? Und so gehst du mit einem Menschen um. Du kannst dich ihm nicht öffnen. Der bringt dir das nach 20 Jahren. Weißt du noch, als wir, Junge, wann haben wir uns getroffen? Wie, hast du das vergessen? Allah, Habib, ich weiß gar nicht. Also, das heißt, ein Mensch darf nicht nachtragend sein. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, sagte, der Gläubige treibt im Zorn die Vergeltung nicht bis zum Äußersten und nimmt sich die Reue vor, bevor es zum Fehltritt kommt. Möge Allah uns erziehen. Das müssen wir anstreben. Es mag sein, wir sind nicht so momentan. Aber erstens, wir müssen gestehen, dass wir krank sind. Du darfst nicht sagen, ich bin so. Ja, das ist ja das Problem, dass du so bist. Charakterfehler müssen behandelt werden. Das ist eine Krankheit. Wir reden ja hier über die Krankheiten des Herzens. Das ist eine Krankheit. Das heißt, das allererste, und das machen viele leider nicht, sie gestehen nicht, dass sie krank sind. Sie denken, das ist gut. Wer mit mir redet, ich mache mit dem kurzen Prozess, ja, ob mit der Zunge, in Worten oder in Taten, wer du hast einen Fehler bei mir, dann machst du dich fertig. Das ist nicht gut. Soll ich mir alles gefallen lassen? Nee, aber es gibt andere Lösungen, um Konflikte zu lösen. Also der Gläubige treibt im Zorn die Vergeltung nicht bis zum Äußersten. Das heißt also, wenn es sein muss, eine Konsequenz, dann versucht man diese Konsequenz so gering zu halten wie nur möglich. Denn du willst ja nur ein Medikament verabreichen. Du willst ihn ja nicht umbringen. Stell dir mal vor, ein Arzt, jetzt kommt dieser Erkrankte und sagt, und er ist immer noch krank. Und der Arzt fragt, warum sind Sie immer noch krank? Ja, ich habe das Medikament nicht genommen. Der nimmt jetzt nicht die ganze Hustensaft, macht deinen Mund auf und gibt ihm da 2 Liter Hustensaft jetzt. Sondern er sagt ihm, gucken Sie mal, bitteschön, nehmen Sie mal diese Tablette. Also er versucht ihn zur Therapie weise und nachsichtig zu suchen. Das heißt, und das ist der Unterschied zwischen Rache und Erziehung. Du willst erziehen, also langsam, sachte, guck, warum wurde dieser Fehler getan und versuch ihn zu lösen. Natürlich kann man den Grad der Konsequenzen immer erhöhen, je öfter der Fehler macht. Also das heißt jetzt nicht, okay, die Leute dürfen 1000 Mal den Fehler machen und ich sage, alles klar, kein Problem, wir haben Geduld. Das ist ja auch nicht die Lösung. Weder nach dem ersten Mal noch erst nach dem 1000. Mal. Es gibt die goldene Mitte. Und so haben wir euch zur Umma der Mitte gemacht. Was ist die Mitte? Also die Gerechtigkeit, also das Gleichgewicht. Was ist das Gleichgewicht? Ich schaue, hat das nicht verstanden? Da zum Beispiel. Kann sein, dass ich auch schon mal erwähnt habe. Musa a.s. und Al-Khadir a.s. Er hatte das erste Mal vergessen. Er hatte mir gesagt, wenn du mich begleitest, keine Fragen stellen, kein Kommentar bitte. Er hat gesagt, okay, Bismillah. Sind sie auf das Schiff, ihr kennt ja die Geschichte. So, auf jeden Fall, als er das gesehen hat, hat er das kritisiert. Da sagte Musa, verzeih mir, ich hab's vergessen. Okay, vergessen kann ja mal passieren. Dann das zweite Mal, da hat Musa wieder geredet, als er gesehen hat, wie er ein Kind getötet hat. Was sagte dann Musa a.s.? Wenn ich das dritte Mal kritisiere, dann brauchst du nicht mehr mich zu, also dann brauche ich dich nicht mehr zu begleiten. Also er selbst hat verstanden, okay, es war jetzt genug. Denn Al-Khadir hat ihm vorher schon gesagt, du wirst keine Geduld haben. Er kennt das. Yani, er weiß, das, was er an Wissen hat, ist eine Sache, die nicht einfach zu verstehen ist. Denn worum geht's bei Al-Khadir? Um das Abwägen zwischen 2 Nachteilen. Und das ist das Schwierigste, was es gibt. Wie Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt. Er sagt, es ist einfach zu unterscheiden zwischen Vor- und Nachteile. Was wählen wir? Frag ein kleines Kind. sollen wir lieber das Gute nehmen oder das Schlechte? Also jeder normale Mensch sagt, ich nehme das Gute, lass das Schlechte. Das ist keine Kunst. Deswegen sagen die Ulema, das ist kein Fiqh. Also natürlich. Ja, gemeint ist, das macht nicht den Gelehrten aus. Soll ich Wein trinken oder Milch? Also, natürlich gibt es ein islamisches Gebot, aber das kennt ja jeder. Aber jetzt, ich stehe kurz vor dem Tod, soll ich Wein trinken oder nicht trinken? Ah, jetzt müssen wir, einige sagen, nein, egal, und wenn ich sterbe, ich werde es nicht tun. Aber das ist übertrieben. Die Bewahrung des Lebens ist hier voranzuziehen. Das heißt also, Al-Khadir, welches Thema hat er? Er war Fachmann für welches Thema? Für ethische, das nennt man ja Dilemmata, ja, ein ethisches Dilemma. Soll ich so machen oder so machen? Es gibt ja bei diesen ethischen Dilemmata diese Problemfragen, ja, diese mit dem Zug. Du hast ein Zug fährt jetzt an eine Haltestelle, so, und auf dem Gleis sind Menschen. Auf diesem Gleis sind zwei Leute und auf dem anderen ist einer. So, sollen wir den einen Zug jetzt so umleiten, dass er den einen, also anders gibt's nicht, jetzt kommen wir nicht mit einer dritten Lösung, es gibt nur die zwei. Entweder sterben 10 oder stirbt einer, sollen wir das machen oder nicht? So, jetzt kommt die nächste Frage, die nächste Stufe. Du bist auf der Brücke und es gibt einen Menschen und der wäre so groß, dieser Mensch, dass der Zug auch halten würde. Du bist zu dünn oder zu klein oder Allahu a'lam was, wenn du da bist, das geht nicht. So. Darfst du ihn jetzt schubsen, damit der Zug anhält, damit diese 10 nicht getötet werden? Es geht hier um was? Um Problemzonen. Jetzt der eine, wenn der eine oder andere sagt, was soll ich jetzt mit dem Zug? Okay, gehen wir konkret. Du bist Chirurg in der Notaufnahme. Es kommen jetzt 100 Patienten. Wen behandelst du zuerst? 10 von denen sind lebensbedrohlich verletzt, die anderen nicht. Das ist noch relativ einfach. Da sagst du, okay, zuerst die ums Leben ringen. 10 ringen ums Leben und du kannst nur 3 Patienten behandeln. Was machst du jetzt? Noch mehr. Und zwar, da ist einer, der ist kurz vor dem Tod in der Notaufnahme. Aber durch sein Herz könntest du den anderen retten. Der ist aber noch nicht gestorben. Darfst du jetzt sagen, okay, ich lasse ihn, weil der stirbt sowieso jetzt gleich. Ich kenne die Zukunft nicht. Aber nach Erfahrung der Mediziner halt. Ja, der hat so viel Blut vergessen, die Niere oder Allah, allem was, Leber, Gehirnschaden, ist ja egal, was möge Allah uns bewahren und unsere erkrankten Geschwister heilen. Auf jeden Fall, der ist kurz vor dem Tod. Kannst du dann sagen, okay, ich lasse ihn, rette ihn nicht, dann habe ich ja ein Herz, weil bei dem brauche ich ein Herz. Das Thema werden wir hier nicht ausdiskutieren, ja. Das ist ein Riesenthema. So, das Thema, dieses Thema, diese ethischen Dilemmata, das war das Thema von Al-Khadir. Das kannst du nicht aushalten. Und Musa a.s. kennt ja das Gebot, Schlechtes verbieten und Gutes gebieten. Der sieht, wird ein Junge umgebracht. Kann er schweigen? Darf er schweigen? Er darf nicht schweigen. Deswegen hat er gesagt, okay, also, das ist zu viel. Tut mir leid. Ich werde dich nicht weiter begleiten. Also er hat seine Grenze gekannt. Und deswegen auch du kannst nicht erwarten, dass du 50.000 Billionen Fehler machst. Warum bist du nicht geduldig? Allah Azza wa Jal ist Al-Halim. Ja, Al-Halim, aber nicht Al-Halim. Allah ist Al-Halim mit den Menschen. Aber wir Menschen müssen nicht Halim, nachsichtig und geduldig sein, dass du einen und denselben Fehler, obwohl ich das dir 5.000 Mal erklärt habe, dass du es 50 Billionen Mal machst. Also brauchen wir eine goldene Mitte. Und deswegen, was sagen die Muslime, wenn sie, also die Gelehrten, im Urteilen über die Menschen, gibt es Entschuldigungsgründe, hat er es nicht gewusst, alles klar, wird es nicht verurteilt, hat er es missverstanden, okay, er wird nicht verurteilt, aber er weiß es, er hat es auch nicht mitverstanden, er wurde nicht gezwungen, Zwang wäre ja auch ein Entschuldigungsgrund, es gibt keine Entschuldigungsgründe, Er hat's nicht vergessen. Das ist auch ein Entschuldigungsgrund. Diese Entschuldigungsgründe sind nicht da, dann darf man sanktionieren. Aber wenn jemand das missverstanden hat, okay, dann sagen wir, warum eine Sanktion jetzt? Zum Beispiel, als die Sahaba, radiallahu anhum, zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sagten, sie haben gesehen, wie einige der Mushrikun ihre Schwerter an einen Baum aufgehängt haben, um Segen zu bekommen von diesem Baum, dass sie dann stärker im Krieg sind. Da haben sie gesagt, o Gesandter Allahs, wir wollen auch so einen Aufhängebaum haben, damit wir unsere Schwerter draufhängen, damit wir Segen haben im Krieg. Da sagt er, Allahu Akbar. Ihr habt das Gleiche gesagt wie die Benu Israel zu Musa. Gib uns einen Gott, so wie sie einen Gott haben. Nachdem Benu Israel gerettet wurden von Pharaon und sie das Meer überquert haben, und dann haben sie ein Volk gefunden, sie haben einen Gott angebetet, also einen Götzen, meine ich. Da haben sie gesagt, wir wollen auch sowas. Da sagte Musa, sie wollten eben einen Gott haben, und da sagte der Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihr habt genau das Gleiche gemacht. Also ist das was Fatales oder nicht? Hat er sie zu Kuffar erklärt? Nein. Warum? Sie waren neu im Islam. Sie haben das noch nicht gewusst. Sie dachten, das gibt's auch im Islam. Segen durch einen Baum. Nein, Segen kannst du durch andere Sachen bekommen. Zum Beispiel durch die, das Haar des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Speichel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Natürlich, das Haar gibt's heute nicht mehr. Die Leute wandern mit dem Haar in so einer Weihnachtsglocke hin und her, ja. Und dann einer, letztens habe ich auch gesehen, da ist so ein Gefäß aus Glas und da ist das Haar und dann nimmt er das Gefäß aus Glas und macht so, Junge, das ist Glas, was du gerade, das ist nicht das Haar. Wenn überhaupt, dann nimmst du das Haar. Aber du machst jetzt mit diesem Glas, macht er hier so die Augen und so, mit dem Glas. Junge, das ist Glas. Und eingewickelt in 5000 Tücher, ich weiß auch nicht, was sind diese 5000, ja, das ist so ein Ding, wallahi, ja, so groß, ja. Dann hat er so aufgemacht, kennt ihr diese russischen Dingens da? Ja, genau so, da hat er das aufgemacht und dann das nächste aufgemacht und dann, kennt ihr diese Parfümgläser, so klein war das. Khair, oder ist, damit es nicht hinfällt vielleicht und kaputt geht oder so. Yani, Allah musta'an. Auf jeden Fall, aber zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es diesen Segen durch eben die Aspekte des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Auf jeden Fall, es ging mir um was, jemand, der es nicht wusste oder missverstanden hat, er dachte, es wäre in Ordnung, er dachte, es passiert nichts und dann ist doch was passiert. Natürlich können wir ihn tadeln. Es ist das erste Mal jetzt so passiert, dass wir ihm sagen, guck mal, du musst doch auch vorausdenken. Du musst doch auch ein paar Schritte vorausdenken. Du kennst die Zukunft nicht, aber das gibt's in jedem Bereich, Worst-Case-Szenario. Wir gehen ja nicht vom Best-Case-Szenario. Wenn du ein Produkt hast, dann gehst du nicht davon, es kann nicht besser werden, das ist aller. Im Qualitätsmanagement bist du immer derjenige, der zweifelt. Mal gucken, wo ist noch ein Fehler? Junge, ist perfekt, ja, aber irgendwo können wir es besser machen. Das heißt, du musst immer vorausschauend sein. Aber das braucht auch Training. Das kannst du nicht erwarten von jemandem. Du, Allahumma barik, du bist Projektmanager und du kennst das und hast so viele Projekte hinter dir und du denkst immer 50.000 Sachen und zack, 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 zack. Ja, aber ich bin kein Projektmanager. Ich habe das nicht gelernt. Ich hatte noch nicht diese Erfahrung gemacht. Dann kannst du doch nicht sagen, wie kannst du nur, hast du keinen Kopf? Und, Junge, langsam, bring mir das bei. Aber natürlich, wenn du jemandem was beigebracht hast, einmal, zweimal, dreimal, dann kannst du immer, haben wir denn nicht gesagt, du sollst das machen? Ich habe vergessen. Ja, wie viel Mal willst du das noch vergessen? Ja, da kann, ja, in den nächsten Gang kann man da schon gehen. Ja? Also auf jeden Fall, möge Allah uns Weisheit schenken. Das ist Weisheit. Wie reagiere ich auf Fehler? ob das jetzt bei den Kindern ist, Mitarbeitern, in der Moschee, einer kommt, zum Beispiel, Nabi sallallahu alaihi wasallam, als der eine in die Moschee gekommen ist und ja, uriniert hat. Früher gab es keine öffentliche Toiletten. Ja? Also, was hat man früher gemacht? Du suchst in der Ecke und hast uriniert. So einfach war das. Ja? So, das war jetzt ein Mensch, ja, der hatte nicht so viel Wissen und dachte sich, so wie wir es jeden Tag machen, natürlich, der Islam hat darauf geachtet, ja, du musst weggehen, sodass die Leute dich nicht sehen und so weiter. Also diese Benimmregeln beim Verrichten der Notdurft, das kannte er noch nicht. So, also ist er in der Moschee, was hat er gemacht? Hat sein Geschäft verrichtet. Die Sahabe sind auf ihn los natürlich, ja. Was ist das in der Moschee? Was hat der Nabi sallallahu alaihi wasallam gesagt? Lasst ihn, haltet ihn nicht auf. Warum? Ja, ansonsten wird er rennen und sie rennen, ja, und dann wird die ganze Moschee verunreinigt, ja, anstatt dass wir nur einen Fleck haben, viel Spaß, die ganze Moschee ist verunreinigt. Also hat er gesagt, lasst ihn, bis er fertig ist. Ja, und das ist natürlich auch eine Besonderheit, unser edler Prophet sallallahu alaihi wasallam. Heutzutage wissen wir, was passiert, wenn Urin nicht austreten kann. Ja, das hat fatale Folgen, ja, dieser Harngang und so weiter und so fort, diese Verletzungen, auf jeden Fall. Dann hat er ihm gesagt, guck mal, in der Moschee, das ist nicht geeignet, sondern die Moschee ist dazu gedacht, Allah zu gedenken. Da sagte dieser Mann, oh Allah sei gnädig mit mir und dem Gesandten und mit keinem anderen. Ja, weil alle anderen sind ja auf ihn losgegangen. Da sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er bringt ihm jetzt noch eine weitere Sache bei. Er sagte ihm, du hast etwas Weites eingeengt. Yani die Gnade Allahs ist so weit. Yani Allah ist so allgnädig und du nur zwei Personen. Das heißt also, dieser Mann wusste es nicht. Also war die Reaktion des Propheten sallallahu alaihi wasallam dementsprechend. Natürlich können wir jetzt nicht erwarten, wenn er das zweite Mal das getan hätte, dass Nabi alaihi salatu wasallam dann genauso umgegangen wäre. Ja? Deswegen also, weder übertreiben, ein Fehler ist schon verboten, noch untertreiben, ja, egal, das Leben geht. Ja, مثلا bei Kindern zum Beispiel oder bei Erwachsenen, wenn jemand etwas antut, der hat jetzt zum Beispiel ein Glas gebrochen oder Auto zerkratzt, da kannst du nicht sagen, guck mal, das darfst du nicht, nächste Auto zerkratzt, guck mal, das darfst du nicht, nächstes Auto zerkratzt, ja, also, das geht ja so nicht. Ja, das heißt also, irgendwann musst du dafür sorgen, dass keine Autos mehr zerkratzt. Oder du bist Milliardär und willst alles bezahlen. Ja. Aber selbst dann ist es ja verschwendetes Geld. Ja. Du sollst dein Vermögen nicht in solchen Sachen investieren, sondern darauf achten, dass dieser Fehler nicht mehr begangen wird. Aber noch einmal mit Geduld. Ja. Das heißt also, dass man langsam aber sicher die Menschen dazu bringt. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte, es kann sein, obwohl das haben wir ja schon besprochen, ne? Auf jeden Fall, es kann sein, dass ein Mensch als Strafe und Züchtigung gemieden wird. Genau, das ist eine Form. Und zwar das Meiden von Personen. Das ist erlaubt, wenn du ihn erziehen möchtest damit. Du redest nicht mehr mit ihm, damit er aufwacht. Er sagt, es kann sein, dass ein Mensch als Strafe und Züchtigung gemieden wird. Das Ziel dabei ist, ihn und seinesgleichen abzuschrecken, aus Barmherzigkeit und Güte, nicht aus Genugtuung und Vergeltung. Jenny, das ist kein Selbstzweck, dass du Leute meidest, sondern du meidest sie als Therapie. Das heißt, wenn jemand, der gemieden wird, der sagt sich, endlich bin ich denn los, diese Nervensäge. Jedes Mal sagt er, ich soll das nicht machen. Und so. Das heißt, er wird ja noch mehr sündigen. Also bleibe bei ihm. Ja, aber der will nicht hören. Ja, aber wenn du nicht mehr da bist, dann hört er ja gar nichts mehr. Das heißt, du musst schauen, das Meiden, diese Therapie, wirkt sie? Okay, dann mach es. Wirkt sie nicht? Ja, dann mach es nicht. Dann begleite ihn in Geduld. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, im Nachsehen, in der Vergebung und in der Nachsicht liegen Süße, innere Ruhe, Gelassenheit, Edelmut der Seele sowie ihre Würde und Erhabenheit über das sich Ergötzen an Vergeltung. Etwas, wovon in der Gegenwehr und im Rächen nicht zu finden ist. Also er sagt, dieses Gefühl, das du hast, nachdem du jemandem verziehen hast, Allah schenkt dir so ein schönes Gefühl, das wirst du nicht erleben, wenn du Rache vollziehst. Und er sagte auch, niemand hat sich jemals für sich selbst gerecht, ohne dass ihm dies Reue nach sich gezogen hätte. Du wirst nie zufrieden sein mit dir, wenn du dich immer rächst. Es wurde berichtet, eines Nachts griff ein Mann einen anderen Mann an, aus seinem Volk, und schlug ihn mit dem Schwert. Einige Tage später wurde der Mann gefasst und zu Salim ibn Naufal gebracht. Man sagte zu ihm, was war das, was du getan hast? Hast du meine Vergeltung nicht gefürchtet? Der Mann antwortete, warum haben wir dich, und das war der Anführer, ja, der, mit dem er jetzt redet. Warum haben wir dich denn sonst zu unserem Anführer gemacht? Wenn nicht deshalb, dass du den Zorn bezähmst, also bezwingst, dem Täter vergibst, dem Unwissenden mit Nachsicht begegnest und Unangenehmes an dir selbst und an deinem Besitz erträgst. Da ließ er ihn frei. Also, was sagte er? Er sagte, wer ist ein Anführer? Was sind Eigenschaften von Führungspersonal? Geduld. Ist ja genauso, wenn du bist Chef von einer Firma, wenn du bei jedem kleinen Fehler ein Theater machst, bist nicht geeignet als Führungskraft. Du musst schon diesen Fehler auf der Waagschale wiegen. Wie gewichtig ist er? Wie schwerwiegend ist er? Aber bei jeder kleinen Einzelheit, da läuft der Laden nicht. Die Mitarbeiter werden nicht gemütlich arbeiten, ja? Also wird die Produktivität auch dementsprechend so sein. Und so ist es auch in der Familie. Du als Vater, jede kleine, warum hast du das und warum das? Und auf der anderen Seite darfst du auch natürlich nicht, wir sagen im Tunesischen, ich sage bil ma' al batikh, du gulle Jazair. Adalla, okay. Entu bis Scham hek fi oder ma? Yatruk al ma' al batikh. Bifsad taban, bikhrab. Also der lässt das Wasser laufen, bis die Wassermelonen oder Honigmelonen überschwemmt werden, ja, bis es also schlecht wird, ja. Also jemandem, Junge, das ist mir alles egal, ja. Das ist auch nicht die Lösung. Ibn al-Jawzi sagte, ich habe über die Zustände der Rechtschaffenen und der Schlechten, der Unrechtschaffenen nachgedacht und festgestellt, dass der Grund für die Rechtschaffenheit der Guten das Nachdenken ist. Sie überlegen, bevor sie handeln. Während der Grund für die Verderbtheit der Schlechten die Vernachlässigung des Nachdenkens ist. Das meinte ich mit dieser Beschleunigung, ja? Sie überlegen erst einmal, was will Allah? Wie hätte der Prophet gehandelt, alayhi salatu wasalam? Wie wären die Sahabe gewesen? Das funktioniert nicht, diese Reaktion. Dann sagt er, denn der Verständige, der Vernünftige denkt nach, und wenn ihn das Verlangen nach Vergeltung gegen denjenigen überkommt, der ihm schadet, erinnert er sich an den Lohn der Geduld und an die Reue des Zornigen über seine Taten im Zustand des Zorns. Dann betrachtet er immer wieder die schnelle Vergänglichkeit des Lebens und nutzt sie, um die besten Tugenden zu erlangen, sodass er sein Ziel erreicht. Ibn Hibban, rahimahullah, sagte, nichts ist schöner miteinander verbunden, als Vergebung zusammen mit Macht. Das heißt also, jemand, der zwar Macht hat, er könnte vergelten, aber er ist geduldig. Mata Salat al-Isha? Okay, dann können wir noch ein bisschen. Abdullah bin Abbas radiallahu anhu berichtete, Uyayn ibn Hisn ibn Hudhaifa kam und nahm bei seinem Neffen Al-Hur ibn Qais Unterkunft. Der ist zu ihm gegangen, und um zu übernachten. Diejenigen, die den Koran kannten, sagte er, waren die Berater von Umar radiallahu anhu. Und da sagte Uyayna zu seinem Neffen, O mein Neffe, hast du bei diesem Fürsten, also Anführer, Ansehen? Dann bitte für mich um Einlass. Er sagte, ich werde für dich um Einlass bitten. Ibn Abbas sagte, Al-Hur bat für Uyayna um Einlass. Also er sagte zu Umar, darf Uyayna reinkommen? Und Umar sagte, bitteschön. Als er dann reinkam, sagte er, hey, Ibn al-Khattab, das Amir al-Mu'minin. Der sagte nicht, oh Amir, hey, ja, bei Allah, du gibst uns nicht reichlich und richtest unter uns nicht gerecht. Da wurde Umar zornig. Und ihr wisst, wenn Umar zornig wird, für Allah natürlich, jetzt nicht für, ja, wie er ist. Dass er daran dachte, er wurde zornig, dass er daran dachte, ihn zu bestrafen. Da sagte Al-Hur zu ihm, O Befehlshaber der Gläubigen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah jalla wa ala sagte zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Nimm die Vergebung an, gebiete das Gute und wende dich von den Unvernünftigen ab. Und dieser gehört zu den Unvernünftigen. Da wurde Umar radiallahu anh ruhig. Und da sehen wir, wie wir in diesen Fällen handeln sollen. Dass jemand dich ermahnt, bei diesem Vulkanausbruch, dich an Allah erinnert. Und das ist eine der Lösungen. Zu den Fehlern gehört, wie vorhin gesagt, zu übertreiben beim Vergelten. Und zwar, Ibn Kathir, rahimahullah, sagte, Al-Haytham ibn Adi berichtete, ein Mann kam zu Al-Hajjaj. Al-Hajjaj, einer der schlimmsten Generäle in der islamischen Geschichte, sagte, ein Mann kam zu Al-Hajjaj und sagte, mein Bruder ist mit Al-Ibn al-Ash'ath ausgezogen. Also Ibn al-Ash'ath hatte einen Aufstand gemacht damals gegen den Kalifen. Und dieser Aufstand wurde natürlich bekämpft, ja, und vernichtet. So, er sagt, mein Bruder war mit denen. Daraufhin wurde mein Name im Register gestrichen. Mir wurde die Zuwendung verwehrt und mein Haus wurde zerstört. Ich war nicht dabei bei diesem Aufstand. Das war mein Bruder. Aber trotzdem, ich hatte Hilfe bekommen vom Staat, aber ich wurde rausgenommen aus der Liste und meine Wohnung wurde auch noch zerstört. Al-Hajjaj sagte, hast du nicht die Aussage des Dichters gehört? Derjenige, der dir Unrecht zufügt, ist der gegen dich sündigt und selbst gesunde Tiere können sich an den Lagerplätzen Kranker anstecken. Ja, yani, was sagt er? Ja, nur, also weil du sein Bruder bist, bist du mit Schuld. Ja, das ist so eine Jahiliya gewesen, ja. Es heißt nämlich weiter, manch einer wird wegen der Schuld seines Verwandten ergriffen, während der eigentliche Täter mit seiner Schuld entkommt. Der Mann sagte, oh Anführer, ich habe aber etwas anderes gehört von Allah, tabaraka wa ta'ala. Du holst einen Dichter, ich hol dir jetzt eine Ayah. Allah sagt, sie sagten, oh Mächtiger, er hat einen Vater, einen hochbetagten Greis. Das waren wer? Die Brüder von Yusuf a.s. sagten, als er Benjamin nehmen wollte, haben sie ihm was gesagt? Wir haben einen Vater, der ist sehr alt. So nimm einen von uns an seiner Stelle. Wir sehen dich wahrlich als einen der Gutestuenden. Yusuf, was sagte er? Allah sagt, er sagt, Allah behüte, dass wir jemanden nehmen, außer dem, bei dem wir unser Gut gefunden haben. Sonst wären wir wahrlich ungerecht. Da sagt Al-Hajjaj, schaut mal, Al-Hajjaj, dieser Tyrann, wenn er eine Ayah gehört hat, hat er innegehalten und hat vergeben. Er sagte, O Junge, also einer der Soldaten, trage seinen Namen wieder ins Register ein, baue sein Haus wieder auf, gib ihm seine Zuwendung und befiehl einem Ausrufer auszurufen, Allah hat die Wahrheit gesprochen und der Dichter hat gelogen. Subhanallah. Zum Abschluss nur eine kurze Info. In den Listen der Namen Allahs, tabaraka wa ta'ala, dakhalu al-ism. Okay. in den Listen der Namen Allahs wird Al-Muntaqim erwähnt, aber dieser Name wurde nicht als Name Allahs erwähnt im Koran. Denn die Namen Allahs deuten nur auf Schönes hin. Natürlich, Allah Jalla wa Ala ist Al-Muntaqim und es ist schön bei ihm. Aber ich meine, die Namen Allahs sind schön und die schönsten Namen, was bedeutet das? Das heißt, diese Namen deuten auf Eigenschaften, die bei Menschen nicht falsch verstanden werden können. Wenn aber Eigenschaften bei Menschen, nicht bei Allah ist alles vollkommen, aber bei Menschen falsch verstanden werden können, dann bezeichnet Allah sich nicht mit diesen Namen. Das heißt Al-Asma Al-Husna, die schönsten. Deswegen hat er bei den Eigenschaften viel mehr Eigenschaften, aber bei den Namen sind sie eben etwas eingeschränkter, wenn man das so formulieren kann. Also was? Von der Bedingung her. Ein Name muss darauf hinweisen, auf eine Vollkommenheit, die bei den Menschen nicht missverstanden werden kann. Und deswegen heißt Ar-Rahman und Al-Afu und Al-Ghafur. Aber die Eigenschaft wurde tatsächlich erwähnt. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, Inna minal mujrimina muntaqimun. Gewiss, wir üben Vergeltung an den Verbrechern. Ja, muntaqimun, Intiqam, ist eben diese Vergeltung. Und Allah Azza wa Jal sagt, Inna Allah azizun dhuntiqam. Gewiss, Allah ist allmächtig, Besitzer von Vergeltung. Aber deswegen dürfen wir nicht Allah Al-Muntaqim nennen. Ja, das ist kein Name Allahs Tabaraka wa Ta'ala. Natürlich hat er diese Eigenschaft. Allah übt Vergeltung. Er führt dies aus. Yantaqim. Ja, besonders für seine Diener. Er übt Vergeltung, um seine Diener zu verteidigen. Die Gläubigen, die an Allah Azza wa Jal glauben. Al-Dhahabi rahimahullah gab hier ein Beispiel, und zwar Al-Imam Malik wurde geprüft, ja, er wurde ja auch gefangen genommen und so weiter. Da sagte er, und danach hatte er umso mehr Rang bei den Menschen. Vorher war er nicht so bekannt, aber danach wurde er bekannter und hat großes Ansehen. Al-Dhahabi sagt, dies ist die Frucht der lobenswerten Prüfung. Sie erhebt den Diener bei den Gläubigen. Und in jedem Fall geschieht sie aufgrund dessen, was unsere Hände erworben haben. Und Allah verzeiht vieles. Der Gläubige jedoch, wenn er geprüft wird, ist geduldig, lässt sich ermahnen und bittet um Vergebung und beschäftigt sich nicht damit, denjenigen zu tadeln, der sich an ihm gerecht hat. Denn Allah ist ein gerechter Richter. Das heißt, Allah wird sich dann dem annehmen und diesen Gläubigen verteidigen. Danach lobt er Allah für die Unversehrtheit seiner Religion und weiß, dass die Strafe im Diesseits leichter und besser für ihn ist. Also der Gläubige lobt Allah für alle Schicksalsschläge, denn er weiß, die Prüfungen in der Dunya sind harmloser als die Strafen. Yawm al-Qiyamah, möge Allah Azza wa Jal unser Charakter verbessern, möge Allah uns erziehen, möge Allah Azza wa Jal uns zum besten Benehmen führen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.